Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ganz am Anfang dieses Jahreskreises stand in den Evangelien der vergangenen Sonntage Johannes der Täufer, der große, wortgewaltige Prophet, der auch am Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu steht. Jesus lässt sich von Johannes taufen und dieser weist ihn als den Erlöser aus, das Lamm Gottes. Davon war an den vergangenen beiden Wochenenden die Rede. Am kommenden Sonntag schließen wir im Evangelium an diese Berichte an und hören nun, wie Jesus, vom Geist erfüllt, Menschen an sich zu ziehen beginnt. Darüber wollen wir in der kommenden Stunde nachdenken, betrachtend meditieren das Wort Gottes und uns so auf den Sonntag vorbereiten. Unser Referent heute wird sich dabei auch den ersten beiden Lesungen widmen. Es ist Pfarrer Jörg Stengel aus Weilersbach in der Nähe, Weilerbach in der Nähe von Kaiserslautern. Und ich begrüße ihn ganz herzlich. Grüß Gott, Pfarrer Stengel.
Grüß Gott, liebe Frau Fröhlich. Grüß Gott, liebe Hörer von Radio Horeb.
Pfarrer Stengel, bereiten wir uns jetzt auf diese Stunde vor mit einem Gebet, das unser Herz öffnen soll für die Worte, die wir hören werden.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr und Gott, vieles wird geredet und vieles wird geschrieben. Dein Wort aber ist anders als alle Worte der Welt. Es ist das Wort in unserem Leben, ein Wort, das ermutigt, ein Wort, das trifft. Es ist wahr und bleibt für immer. Es ist lebendig und drängt zum Tun. Herr, lass mich hören, was du sagst. Amen.
Amen. Hören wir nun die erste Lesung des kommenden Sonntags. Sie ist entnommen dem Propheten Jesaja und wir finden den Text im 8. Kapitel, die Verse 23b bis 9.3. Also 23b bis 9.3 im 8. Kapitel von Jesaja. Lesung aus dem Buch Jesaja. Einst hat der Herr das Land Sebulon und das Land Naphtali verachtet. Aber später bringt er die Straße am Meer wieder zu Ehren, das Land jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Wort des lebendigen Gottes.
Dank sei Gott.
Und hören wir nun die Betrachtung von Pfarrer Jörg Stengel aus Weilerbach.
Viele von Ihnen, liebe Zuhörer, haben diesen Text noch im Ohr. Zumindest einen Teil hören wir alljährlich in der Heiligen Nacht. Ich möchte zuerst ein paar Gedanken zum Hintergrund sagen. 733 hatte der assyrische König Tiglath-Pileser III. Galiläa und das Ostjordanland erobert. Viele ehemals selbstständige Gebiete hatte er seinem Reich einverleibt, so Damaskus und den Nordteil Israels. Andere, auch Juda, wurden durch Tributverpflichtungen von ihm abhängig. Sebulon und Naphtali, westlich des Jordan gelegen, werden so zum Gebiet der Heiden, zum Land der Finsternis, wie Jesaja es nennt. Man lebt unter Fremdherrschaft, in Unfreiheit, im Dunkeln. Behalten wir uns dies übrigens jetzt schon einmal in Gedanken, denn später, wenn wir das Evangelium betrachten, brauchen wir diesen Hintergrund dann noch einmal. Jesaja nun prophezeit ein Ende der Fremdherrschaft, übrigens mit einem Bild, das unschwer auf Gottes machtvolles Eingreifen verweist. Jesaja erinnert an den Tag von Midian, als Gideon mit einer ganz kleinen Schar von 300 Mann, die nach der von Gott geleiteten Musterung noch übrig waren, das Lager der Midianiter aufmischte, wie man heute sagen würde, sodass alle flohen. Nicht militärische oder strategische Überlegenheit, das heißt also Stärke und Geschick von Menschen, bringen den Erfolg, sondern das Entscheidende geschieht, wenn der Mensch sich auf Gott einlässt. Wenn Sie das nachlesen möchten im Buch der Richter, im 6. Kapitel 33 bis 7,25. So soll also auch für die Stämme, die in der Finsternis der Fremdherrschaft leben müssen, der Tag der Befreiung kommen, an dem das drückende Joch, das Tragholz, der Stock des Antreibers zerbrochen werden. Ein wesentliches Bild unserer ersten Lesung ist die Gegenüberstellung von Finsternis und Licht. Das ist ein zeitloses Bild. Auch unser heutiger Sprachgebrauch kennt es. Finsternis, Dunkel steht für Böses, für Schlimmes, für Ausweglosigkeit. Das war ein schwarzer Tag für unsere Familie. Oder das ist eine dunkle Epoche der Geschichte, sagen wir heute auch noch. Ebenso hinsichtlich des Lichtes. Wir kennen etwa die Redewendung vom Licht am Ende des Tunnels. Licht brauchen wir zum Leben. Ohne Licht verkümmern wir. Ohne Licht fehlt uns die Orientierung, besonders natürlich in einer unbekannten Umgebung. Im Dunkeln können Gefahren lauern, die wir bei Tageslicht frühzeitig erkennen würden. So ist es naheliegend, liebe Zuhörer, dass Menschen ihre jeweiligen Lebensumstände mit Licht und Dunkel vergleichen, jeweils dann, wenn sie charakterisieren wollen, ob es eine gute oder schlechte Situation für sie ist. Ebenso werden die Begriffe Dunkelheit und Licht für das Fehlen oder auch Vorhandensein klarer Erkenntnis verwendet. Bei der Aufklärung der Umstände tappen die Ermittler derzeit im Dunkeln, heißt es etwa, wenn entscheidende Details zu einem Unfallhergang oder einem Verbrechen fehlen. Und ebenso sagen wir, da ist mir auf einmal ein Licht aufgegangen, wenn zum Beispiel plötzlich die entscheidende Idee zur Lösung eines Problems kommt. So verstanden ist mit und durch Christus das entscheidende Licht in die Welt gekommen. Seine Botschaft vom Reich Gottes macht unser Leben hell, lässt uns den Weg erkennen, der zum ewigen Leben führt. So wird auch in der Liturgie die Zeichenhaftigkeit des Lichtes im Hinblick auf Christus verwendet. Denken wir an das Licht am Adventskranz, das zunimmt, je näher die heilige Nacht heranrückt, oder an die Osterkerze, mit der das Licht des gesegneten Osterfeuers in das dunkle Gotteshaus hineingetragen wird. Licht und Finsternis in diesem Sinne gibt es zu allen Zeiten. Bedrückende und schwere Finsternisse in unserer Zeit sind etwa die immense Zahl der Flüchtlinge, die Vertriebenen oder politisch Verfolgten, oder die große Christenverfolgung in vielen Ländern der Erde. Man spricht von 100 Millionen unserer Glaubensbrüder und Schwestern, die unter Verfolgung leiden. Ihre Zahl wächst. Denken wir an die Finsternis der Abtreibung, der massenhaften Tötung der Schwächsten in unserem und in vielen anderen, gerade reichen Ländern. Denken wir ganz aktuell in der Gebetswoche für die Einheit der Christen auch an die Finsternis der Spaltung unter den Christen. Oder die Finsternis der Armut auf der Welt. Und nicht zuletzt an die Finsternis von Sünde und Schuld. Wer, liebe Zuhörer, wollte da bestreiten, dass wir Menschen das Licht dringend nötig haben, das uns in Christus geschenkt ist. Überall, wo Menschen ihm nachfolgen und dabei auch bereit sind, sich und ihr Leben zu ändern, da verbreitet sich dieses Licht des Lebens, der Hoffnung, der Befreiung. Auch diese Gedanken nehmen wir nachher bei der Betrachtung des Evangeliums noch einmal auf. Ganz allgemein, aber dennoch zutreffend kann man sagen, wer am Licht Christi Feuer gefangen hat, der wird selbst zum Licht für die anderen. Wer in diesem Sinne ein Jünger geworden ist, wird sich am Beispiel des Meisters orientieren. Er kann inmitten der Gesellschaft, in der er lebt, nicht einfach Zuschauer sein, sondern bringt sich ein, greift mit seinen Möglichkeiten ins Geschehen ein. Er benennt und wendet sich gegen Unrecht. Er ist bemüht um Versöhnung und Ausgleich. Er ist bereit zu vergeben. Er ist aufmerksam und hilfsbereit und. Die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist, hat der selige Adolf Kolping einmal gesagt. Das heißt, wer mit offenen Augen und offenem Herzen durchs Leben geht, wird überall Möglichkeiten finden, das Licht, das er von Christus und seinem Evangelium empfangen hat, leuchten zu lassen und weiterzugeben.
Das Licht, das in der Dunkelheit aufstrahlt, ist das Thema in der ersten Lesung gewesen, zu der wir die Betrachtung gehört haben von Pfarrer Jörg Stengel aus Weilerbach hier in Höre Israel, der Vorbereitung auf den Sonntag bei Radio Horeb. Dazu haben wir dann das Thésée-Gelied gehört, Jésus le Christ, Lumière intérieure, also Jesus Christus, inneres Licht, lass meine Dunkelheit nicht zu mir sprechen, schenk mir, dass ich deine Liebe aufnehmen kann, also ein Motto, das bis in unsere Tage weiterträgt, das Licht-Dunkel-Motiv, das wir später im Evangelium noch hören werden. Aber hören wir nun zunächst die zweite Lesung. Sie setzt nun die Lesungsreihe aus dem Korintherbrief des Apostels Paulus fort, die auch jetzt begonnen hat mit dem neuen Jahreskreis, im kirchlichen Jahreskreis. Und wir hören nun aus dem ersten Korintherbrief im ersten Kapitel die Verse 10 bis 13 und 17. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Ich ermahne euch, Brüder, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, seid alle einmütig und duldet keine Spaltungen unter euch. Seid ganz eines Sinnes und einer Meinung. Es wurde mir nämlich, meine Brüder, von den Leuten der Chloe berichtet, dass es Zank und Streit unter euch gibt. Ich meine damit, dass jeder von euch etwas anderes sagt. Ich halte zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Kephas, ich zu Christus. Ist denn Christus zerteilt? Wurde etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden, aber nicht mit gewandten und klugen Worten, sondern damit das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht wird. Wort des lebendigen Gottes.
Unsere zweite Lesung, liebe Zuhörer, ist eine Mahnung des Apostels an die Gemeinde in Korinth. Während der Zusammenhang zwischen der ersten Lesung und dem Evangelium recht deutlich ist, kann man dies von der Lesung aus dem ersten Korintherbrief nicht sagen. Schauen wir auch hier zuerst einmal auf die Lesung selbst, bevor wir später dann noch zu einem aktuellen Bezug kommen. Paulus hat von Zank und Streit in der Gemeinde erfahren. Insofern können wir seine Worte erst einmal als Mahnung zur Einheit sehen. Es scheint ja durchaus nicht nur um Verschiedenheiten solcher Art zu gehen, die man tolerieren könnte. Paulus geht übrigens auch nicht darauf ein, wer in und an dieser Situation der Zerrissenheit Schuld trägt oder nicht. Ebenso hören wir nichts über die Vorgeschichte oder den Inhalt von Konflikten. Der wesentliche Grund, weshalb die Situation in Korinth nicht so weitergehen darf, scheint hinter der Frage des Apostels auf: Ist denn Christus zerteilt? Wenn man genau hinhört, dann klingt in dieser Frage bereits das Verständnis der Gemeinde, der Kirche als Leib Christi an und damit das sakramentale Verständnis von der Kirche. Wenn die Gemeinde Leib Christi ist, dann bedeutet ihre Spaltung, Christus zu zerteilen. Damit ist die Kirche wesentlich geschwächt. Und deshalb ist es das dringende Ziel des Paulus, die Einheit in der Gemeinde wiederherzustellen. Das gelingt nur dann, wenn jeder an seiner Stelle ist, wie die Glieder und Organe eines Leibes. Dahin gehen die überwiegend rhetorischen Fragen, wie etwa: Wurde etwa Paulus für euch gekreuzigt? Der Apostel kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass in Korinth niemand der Auffassung ist, dass dies so sei. Wie einerseits seine Kritik, so spürt man andererseits doch seine Überzeugung, dass die richtige Basis noch vorhanden ist, sonst könnte er so nicht reden. Christus ist Mitte und Ziel. Wo das nicht so ist oder bleibt, da wird es schief. Nur mit Christus in der Mitte ist Einheit zu erreichen. Dahin geht die Mahnung des Paulus. Mich hat diese Lesung nicht zuletzt an meinen Primitzspruch erinnert, den ich mir vor 21 Jahren aus dem zweiten Korintherbrief gewählt habe. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu willen. Also, nicht Paulus, nicht Apollos, nicht Kephas sind Gegenstand der Verkündigung. Jesus Christus ist es. Der Verkünder hat eine dienende Funktion. Wo er selbst sich in die Mitte rückte oder rücken ließe, da würde es total schief, da wäre die Einheit in Christus nicht mehr möglich, zu der Paulus mahnt. Vielleicht noch ein Gedanke aus dieser Lesung, liebe Zuhörer. Im letzten Vers betont Paulus, die Verkündigung des Evangeliums sei seine persönliche Sendung von Christus her. Das ist keine Absage an die Taufe oder Herabsetzung der Taufe. Die rechte Verkündigung des Evangeliums weckt den Glauben und arbeitet so auf die Taufe hin. Deshalb ist das kein Widerspruch. Interessant ist, die Verkündigung des Evangeliums, die Paulus immerhin als seine Hauptaufgabe bezeichnet, soll gerade nicht mit gewandten und klugen Worten geschehen, damit, wie Paulus gleichfalls sagt, das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht wird. Für mich als Priester ist das ein tröstlicher Gedanke, der in der Verkündigung viel Druck wegnehmen kann. Natürlich haben wir die Pflicht, uns sorgfältig vorzubereiten, aber auch hier ist die Kraft Gottes, der wir uns öffnen müssen, die entscheidende Kraft. Papst Franziskus dringt in seinem Schreiben Evangelii Gaudium auf eine gute Vorbereitung, auch wenn anderes dafür hintangestellt werden muss. Die Verkündigung ist nicht Menschenwerk, aber der Verkündiger muss sich Gott als Werkzeug zur Verfügung stellen. Und dieses zur Verfügung stellen ist die Vorbereitung. Papst Franziskus schreibt, das Vertrauen auf den Heiligen Geist, der in der Verkündigung wirkt, ist nicht rein passiv, sondern aktiv und kreativ. Es schließt ein, sich mit allen eigenen Fähigkeiten als Werkzeug darzubieten, damit sie von Gott genutzt werden können. Soweit Papst Franziskus. Und dann wird er richtig heftig und sagt, ein Prediger, der sich nicht vorbereitet, ist nicht geistlich, er ist unredlich und verantwortungslos gegenüber den Gaben, die er empfangen hat. Beides gehört also zusammen. Es geht nicht um eine Selbstdarstellung des Predigers, sondern darum, dass dieser sich durch die Mobilisierung der von Gott empfangenen Gaben Gott wie ein Werkzeug zur Verfügung stellt, damit Gott durch ihn wirken kann. Sehr schön stellt Franziskus übrigens auch die Besonderheit der Verkündigung innerhalb der Liturgie, der sogenannten Homilie, dar. Darum hat es ja auch immer wieder einmal Auseinandersetzungen gegeben, also konkret die Frage, wer sie halten darf. In Evangelii Gaudium schreibt unser Papst, Zitat, wenn die Verkündigung im Kontext der Liturgie geschieht, wird sie eingefügt als Teil der Opfergabe, die dem Vater dargebracht wird, und als Vermittlung der Gnade, die Christus in dieser Feier ausgießt. Eben dieser Kontext verlangt, dass die Verkündigung die Gemeinde und auch den Prediger auf eine Gemeinschaft mit Christus in der Eucharistie hin ausrichtet, die das Leben verwandelt. Zitat Ende. Die Verkündigung in der Liturgie als Teil der Opfergabe, die dem Vater dargebracht wird. Damit ist ein ganz entscheidender Aspekt klar genannt, der die besondere Stellung der Homilie begründet. Liebe Zuhörer, vom letzten Satz unserer zweiten Lesung her bin ich zu diesem kleinen Exkurs gekommen. Deshalb abschließend noch einmal zur Erinnerung. Paulus bezeichnet die Verkündigung als seine ureigene Sendung von Christus her. Die Kraft Christi war es damals und ist es auch heute, durch die das Wort des Verkündigers zu strahlen beginnt.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendung Höre Israel, Vorbereitung auf den Sonntag. Und wir bereiten uns vor, indem wir die Texte des kommenden Sonntags, die in der Heiligen Messe gelesen werden, hören. Und Pfarrer Jörg Stengel aus Weilerbach betrachtet sie für uns. Wir hören nun das Evangelium. Es ist entnommen dem Matthäus-Evangelium. im 4. Kapitel die Verse 12 bis 23. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kapharnaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Dunkeln lebte, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an begann Jesus zu verkünden: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie, und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Soweit die Worte des Evangeliums.
Im Mittelpunkt des Evangeliums der ersten beiden Jahreskreissonntage hatten die Taufe Jesu und das Zeugnis des Täufers über ihn gestanden. Am dritten Sonntag nun hören wir vom Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu. Am Anfang steht der Hinweis, dass Jesus von der Inhaftierung des Täufers erfahren hat, woraufhin er sich nach Galiläa zurückzieht. Bleiben wir noch einen Moment bei Johannes und Jesus. Im Neuen Testament finden wir oft die Linie von Verheißung und Erfüllung. Besonders stark ausgeprägt ist dies beim Evangelisten Matthäus. Johannes kündigt den Verheißenen an, in Jesus erfüllt sich diese Verheißung. Johannes ist der Vorläufer, Jesus der Vollender. Beide verkünden Umkehr wegen des nahenden Himmelreiches. Indem Jesus so verkündet, bestätigt er auch Johannes als seinen Vorläufer. Die geforderte Umkehr beginnt durch den Glauben an das Evangelium. Ganz am Ende des heutigen Abschnitts heißt es dann: Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Jesus verkündete und heilte. Durch beides wird die Zuwendung Gottes zu den Menschen erfahrbar. Hier möchte ich noch einmal kurz erinnern an unsere erste Lesung. Ausgerechnet im heidnischen Galiläa beginnt Jesus seine öffentliche Tätigkeit. Direkt verweist der Evangelist Matthäus auf die entsprechende Jesaja-Stelle und sieht die dortige Verheißung durch Jesus und dessen Wirken erfüllt. Bei denen in der Finsternis, bei denen, die keine Hoffnung haben, beginnt Jesus die Verkündigung des Reiches Gottes. Was Reich Gottes bedeutet, darüber hat unser emeritierter Papst Benedikt im ersten Band seiner Jesusbücher geschrieben. Wer es nachlesen möchte, drittes Kapitel, das Evangelium vom Reich Gottes, ab Seite 76. Das wäre für den Augenblick zu viel, wollte ich hier in Einzelheiten gehen. Aber ein paar Gedanken möchte ich herausgreifen, nämlich einmal, dass das Reich Gottes nicht starres, nicht statisches ist, sondern dass hier Gott handelt. Daher würde man manchmal, so Benedikt, besser Reich Gottes mit Herrschaft Gottes, Regentschaft Gottes übersetzen. Wenn diese Herrschaft Gottes als nahe verkündet wird, dann verlangt das eine Antwort. Und zwar eine, die über die bloße Anerkennung der Richtigkeit hinausgeht. Eine Antwort durch Bekehrung und Glaube. Dann stellt Benedikt den Bezug zwischen Reich Gottes und Kirche her. In der Kirche erfahren wir schon jetzt etwas von diesem Reich, wenn auch anfanghaft und klein, wie etwa das Senfkorn. Aber darin liegt schon der Verweis auf die kommende Vollendung, ja mehr noch, für das, was aus dem Kleinen wird, ist bestimmend, was darin angelegt ist. Gegenwärtig ist das Reich Gottes auch in der Liturgie, in der das Künftige antizipiert vorweg erfahrbar wird. Zurück zum Evangelium. In dessen zweiten Teil hören wir von der Berufung der beiden Brüderpaare Simon Andreas und Jakobus Johannes. Jesus ruft sie aus ihrer Alltagstätigkeit heraus. Sie sind Fischer, Leute, die zwar ihrer ehrlichen Arbeit nachgehen, von denen man aber annehmen muss, dass sie für bloß menschliche Betrachtungsweise keine hinreichenden Voraussetzungen für die Aufgabe, die Jesus ihnen anvertrauen will, mitbringen. Es gibt eine Gemeinsamkeit, aber auch einen Unterschied in den beiden unmittelbar aufeinanderfolgenden Berufungsszenen. Gemeinsam ist, dass beide Brüderpaare Jesus ohne Umschweife folgen, alles liegen und stehen lassen. Bei Andreas und Simon, dessen Beinamen Petrus, Matthäus hier schon erwähnt, ist die Besonderheit, dass Jesus ihnen sagt: Ich werde euch zu Menschenfischern machen. In dieser Gegenüberstellung Fischer-Menschenfischer wird wiederum eine Verheißung ausgesprochen. Für das, was die beiden Brüder gerade aufzugeben im Begriff sind, wird ihnen etwas anderes, etwas Neues zuteil. Künftig sollen sie Menschen fangen, das heißt nicht überlisten oder übertölpeln, sondern für das Reich Gottes gewinnen. Bei Jakobus und Johannes deutet sich darüber hinaus die Radikalität des Rufes Jesu in seine Nachfolge an. Sie lassen nicht nur ihre Netze liegen, sondern lassen auch noch ihren Vater Zebedäus zurück. Hier wird deutlich, dass Nachfolge Gehorsam gegenüber dem verheißenen Christus ist. Nachfolge Jesu begründet eine tiefe Beziehung zwischen Jesus und dem, der ihm folgt. Es ist dies nicht nur die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler, sondern die Beziehung zwischen Meister und Jünger. Erstere bedeutet vor allem Teilhabe am Wissen des Lehrers, letztere zudem auch Teilhabe an seinem Leben, wie wir wissen, am Ende sogar an seinem Sterben. Und so erklärt sich, weshalb Nachfolge eine wesentliche Lebensgrundlage der Kirche ist. Natürlich gibt es Nachfolge nicht nur in jener Radikalität, wie wir sie in diesem Evangelium hören. Jeder Mensch kann in seiner Lebenssituation Nachfolge leben. Wenn er tut, was Jesus von ihm in seiner Situation verlangt, folgt er ihm nach. In der Familie, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis. Auch und gerade die Kranken können Nachfolge leben. Das Leiden, das sie um Christi willen annehmen, ist doch eine ganz tiefe Verbindung mit ihm, der für uns gelitten hat. Diejenige Nachfolge, zu deren Erfüllung ein Mensch sein Leben völlig in den Dienst des Reiches Gottes stellt und dafür auf alle anderen Dinge verzichtet, nennt man besondere Nachfolge. In dieser Weise folgen zum Beispiel Ordensleute sowie die Priester und Bischöfe dem Herrn nach. Beide Grundformen der Nachfolge braucht die Kirche. In unserer Zeit ist es üblich geworden, sie gegeneinander auszuspielen, aufzuwiegen oder durch Zuweisung unterschiedlicher Wertigkeiten in Konkurrenz zu setzen. Das Gegenteil ist der Fall. Viel wesentlicher ist es, die große Herausforderung anzunehmen, im Hören auf Gott die mir von ihm zugedachte Nachfolge zu erkennen und dann auch anzunehmen und zu leben. Es wäre ein Segen, wenn wir gerade in der Kirche unseres Landes die innere Bezogenheit der verschiedenen Wege der Nachfolge erkennen würden. Denn wer wirklich Nachfolge Christi lebt, der ist immer in der Nähe dessen, der zu Andreas und Simon, zu Jakobus und Johannes gesagt hat: Auf, hinter mich. Es kommt darauf an, sich aus dem Alltag herausrufen zu lassen, nicht einfach mitschwimmen auf dem sogenannten Mainstream. Vielleicht noch eine Überlegung zu dem eigenartigen Umstand, dass die von Jesus angesprochenen Brüder alles liegen und stehen ließen. Ich kann mir das nur aus der persönlichen Begegnung mit Jesus heraus erklären, dass da etwas übergesprungen ist, das wir im Nachhinein nicht einfach nachvollziehen können. Was heißt das aber dann für uns? Das heißt doch, wir müssen immer um eine lebendige Beziehung zu ihm bemüht sein. Je näher wir ihm sind, desto eher spüren wir, was er von uns will. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Liebe Zuhörer, bemühen wir uns immer wieder um unsere persönliche Antwort auf diesen Ruf, mit dem Jesus sein öffentliches Wirken begann. Sein Ruf will auch und gerade dort, wo die Dunkelheiten und Ausweglosigkeiten unserer Tage sind, ein Ruf der Hoffnung und der Zuversicht sein. Gott nimmt seine Regentschaft wahr, nicht erst am Ende der Zeit, sondern hier und jetzt. Auch heute geht der Sohn Gottes durch die Zeit. Er hat seiner Kirche anvertraut, die Menschen um ihn zu sammeln, hinter ihn zu rufen, ihnen das Licht der Hoffnung zu schenken. Bitten wir Gott, dass die Kraft des Evangeliums unter uns neu zur Entfaltung kommt und die Herzen zu Christus, dem Vollender der alten Verheißungen, zieht, auf dass sie nicht verloren gehen.
Höre Israel, das ist die Sendung, die Sie gerade hören bei Radio Horeb. Und das Thema Nachfolge stand im Zentrum des Evangeliums und der Betrachtungen von Pfarrer Jörg Stengel. Dazu steht auch im Zentrum des Liedes von Bruder Roland Faustin, das wir gehört haben, Bruder Roland Faustin aus Südtirol. Der weiß auch, wovon er singt. Der war verheiratet, verwitwet und ist dann dem Franziskanerorden, in den Franziskanerorden eingetreten. Und singt für uns immer wieder bei Radio Horeb diese schönen Lieder. Pfarrer Stengel, vielen herzlichen Dank Ihnen für Ihre Betrachtungen zu den Lesungs- und dem Evangeliumstext des kommenden Sonntags. Wir haben einige Themen angesprochen, haben Sie einige so Impulse gesetzt, wo wir noch weiter sprechen können. Einmal ging es um Licht und Dunkel, dann darum, dass die Gemeinden Christus in ihrer Mitte haben müssen, um wirkliche Einheit leben zu können, und dann am Schluss eben dieser Ruf zur Umkehr für das Reich Gottes, der Ruf Jesu zur Umkehr und dann sein Ruf in die Nachfolge. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, anrufen möchten, noch eigene Gedanken mit einbringen möchten oder vielleicht auch Nachfragen haben, Zweifel, was den einen oder anderen Punkt in diesen Textstellen angeht, Sie können nun anrufen und direkt mit Pfarrer Stengel sprechen. Pfarrer Stengel, fangen wir vielleicht doch nochmal vorne an bei der ersten Lesung. Und Sie haben so dargestellt das Thema Dunkel-Licht, das der Prophet Jesaja thematisiert in seiner Prophezeiung. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Das ist damals gesprochen, haben Sie uns erklärt, eben in eine Zeit der Fremdherrschaft hinein, einer heidnischen Fremdherrschaft. Und es wird aber gelesen, später dann im Evangelium, für auch das Aufstrahlen des hellen Lichtes, das Jesus Christus ist für uns. Und Sie sagten, das Licht, das brauchen wir heute noch. Finsternis, Dunkelheit kennen wir auch heute noch zu Genüge. Ein Punkt, den Sie angesprochen haben, ist, Licht ist wichtig für die Orientierung, brauchen wir, um uns nicht zu verirren. Und tatsächlich scheint es mir oft so, wenn ich so in unsere Umgebung schaue, dass da Menschen sind, die sind an sich vielleicht auch gar nicht böswillig und meinen es gut oder geben irgendwo auch ihr Bestes, aber ihnen fehlt so dieses Licht, diese Orientierung. Man hat so oft das Gefühl von einer verirrten Generation. Kommt Ihnen das auch manchmal so vor, dass man so um sich schaut und denkt, mein Gott, vielleicht wissen Sie es einfach nicht besser, Ihnen fehlt einfach das Licht?
Ja, wir erkennen ja, dass je weiter sich eine Gesellschaft von Gott entfernt, sei es nun ganz dezidiert oder auch eher passiv und schleichend, dass dann einiges durcheinander kommt. Wenn Jesus Christus die Mitte ist, dann, und wenn wir ihn brauchen für den Weg, den wir gehen, ja, es ist ja selbst der Weg. Und wenn es dann ohne ihn ist und Menschen sich nicht an ihm orientieren, dann kann es ja nicht zu dem Ziel führen, das Gott uns bereitet hat. Und so merkt man, dass eine Gesellschaft, die sich von Gott entfernt, irgendwo immer mehr in dieses Dunkel hineingerät. Man hat zwar vielleicht äußerlich einen guten Standard, aber es ist nicht eingeordnet, es ist nicht auf das richtige Ziel hin, das Woher und Wohin ist unklar und wir sind eigentlich im innerweltlichen, im zeitlichen gefangen. Die Perspektive darüber hinaus fehlt und vor allem das Beispiel Christi, das er uns geschenkt hat und an dem wir uns orientieren sollen.
Ich habe gerade gedacht, das klang jetzt irgendwie ziemlich arrogant von mir. Ich dachte so, anderen fehlt das Licht. Aber ich mache es mal vielleicht an einem Beispiel konkret, an das ich gedacht habe, eben zum Thema, meinetwegen das Thema Abtreibung, das Sie genannt haben. Da ist es ja so, wenn man spricht mit anderen, meinen viele ja eigentlich zum Beispiel, also einem Kind kann man ja nicht zumuten, in so einem, unter solchen Umständen aufzuwachsen, meinetwegen mit einer schweren Behinderung oder mit Eltern, die es nun so gar nicht wollen. Und im Endeffekt muss jeder selbst wissen, ob er dem Kind den richtigen Rahmen geben kann, damit es auch glücklich aufwachsen kann. Und jeder, der so spricht, meint wirklich, das Gute zu tun, das Richtige zu tun. Und wir als Christen behaupten dann einfach so frech raus, das ist falsch. Das wird ja auch oft von anderen uns vorgeworfen, dass wir da manchmal so flott auftreten und sagen, wir sind der sicheren Ansicht, das ist nicht richtig, eben weil wir uns nach einem anderen Licht orientieren.
Ja, es ist ja so, dass das Leben Geschenk Gottes ist. Wir als Christen sind überzeugt, das Leben ist Geschenk Gottes. Gott hat zu jedem Leben Ja gesagt. Und da dürfen wir nicht Nein sagen. Wir sind nicht Herren des Lebens. Überall dort, wo der Mensch die Entscheidung über Leben und Tod an sich reißt, dort geschieht zum einen Böses, zum anderen aber auch, er ist damit überfordert. Er ist eigentlich mit der Entscheidung über Leben und Tod überfordert. Und deshalb, wenn wir das Leben als Geschenk aus Gottes Hand betrachten und bedenken, dass er Ja gesagt hat, dann dürfen wir nicht Nein sagen. Jedes Leben ist sein Geschenk und jedes Leben hat eine Berufung von ihm. Auch wenn es Leben ist, das für uns aus unserer Perspektive schwer erscheint oder von dem wir wissen, dass es von vornherein wissen, dass es schwer werden wird.
Das heißt, das ist so ein konkretes Beispiel, wo wir sagen, da ist Christus unser Licht und deshalb kommen wir zu einer anderen Ansicht, als vielleicht jemand anderes, der andere Orientierungspunkte hat, kommen würde. Wir haben eine erste Hörerin bei uns in der Sendung, die ich ganz herzlich begrüße. Es ist Frau Schuster. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Frau Fröhlich und grüß Gott, Herr Pfarrer Stengler.
Ja, Frau Schuster, Sie haben eine Frage oder auch eine Anregung zu Ihrem?
Eine Anregung habe ich und zwar ist es so gewesen, dass bei mir im Leben vorgekommen ist, dass ich in einen Kirchenchor gekommen bin. Und da haben wir immer dieses Lied, da haben die Kirchengänger und unser Chor hat dann auch das Lied gesungen, I will follow him. Und das ist ja so ein schönes Lied und es passt ja sehr gut dazu, dass man Gott nachfolgt. I will follow him, ich möchte ihm folgen.
Mhm. Das heißt, dieses Lied, das hat Sie so ganz tief empfinden lassen, was die Freude der Nachfolge bedeutet.
Ja, ich habe mich richtig wohl gefühlt, habe dann aber die Beziehung wieder abgebrochen, aber es war sehr schön, also großartig angenehm.
Dankeschön, ja. Frau Schuster,
für dieses Schuster, persönliche Zeugnis. Die Musik hat eine eigene Kraft, uns die Botschaft nahezubringen. Deswegen ist es sehr wichtig, der Dienst, den unsere Kirchenchöre tun, in den Gottesdiensten. Ihre erste Aufgabe ist ja das Lob Gottes. Und gerade deshalb auch, weil über die Musik unser Herz auf eine eigene Weise angesprochen und zu Gott erhoben wird. Vielen Dank für Ihre Anregung.
Pfarrer Stengel, wie bedeutsam das Licht, also auch dieses innere Licht für uns ist, darüber haben wir gerade eben gesprochen. Kommen wir nun noch mal zu dem ersten Korintherbrief, den Sie auch für uns ausgelegt haben, dort im ersten Kapitel, die Verse 10 bis 13 und 17. Und der Apostel, der hat es dort mit Zwist zu tun in der Gemeinde von Korinth. Und er schreibt eben mit dieser Sorge und mahnt zur Einheit in Christus. Und Sie haben uns in Ihrer Betrachtung auch gesagt, wie wichtig es ist, dass auch wir immer wieder diese Einheit suchen, eben wenn Christus die Mitte ist. Also, und da fiel mir auch so ein bisschen ganz aktuelles Beispiel an, wo wir vielleicht auch manchmal so in die Falle tappen können, ist, wenn es manchmal so um kirchliche Orientierungen geht. Ich weiß nicht, ob es zu weit gegriffen ist, das zu sagen, aber ich habe manchmal das Gefühl, es gibt manche Katholiken, die fühlen sich so von der Person Papst Benedikts besonders angesprochen und empfinden eben seine messerscharfe Klarheit, seine Worte und dabei auch seine Sanftheit als wirklich das große Beispiel für ihren Glauben. Andere wieder sind ganz begeistert von Papst Franziskus und manchmal scheint sich da sowas wie so ein bisschen Widerspruch aufzutun. Das ist da, wenn wir da aber wieder zur Mitte kommen, ist es so, dass wir sagen, wir folgen Christus nach und jeder strahlt auf seine Weise etwas von diesem Licht wieder, das Christus ist.
Sehen Sie, Christus wirkt in jedem so, wie er ihm die Gaben geschenkt hat. Und deswegen, ja, es ist mir bekannt, es kommt immer wieder vor, dass Menschen, ja, die gerade unsere letzten Päpste, von denen wir ja auch so viel mitbekommen haben. Das ist ja so, dass zum ersten Mal bekommt man überhaupt über die modernen Medien ja so viel mit von einem Papst, was er sagt und wie er aussieht und alles Mögliche. Und dass da ein Widerspruch empfunden wird. Aber wenn wir genau hinschauen, es gibt eine große Kontinuität zwischen gerade unseren letzten Päpsten, Johannes Paul II., der ja bald heilig gesprochen wird, Benedikt mit seinen großen Jesusbüchern, die vielen Menschen tiefen Gewinn gebracht haben, so geht es mir persönlich auch, und auch Papst Franziskus, der sich übrigens auch immer wieder auf seinen Vorgänger beruft. Das kann man in den Zitaten, die er anführt, sehen. Insofern ist es sicher nicht so, dass Papst Franziskus sich jetzt als derjenige versteht, der jetzt alles anders macht, sondern er tut es auf seine Weise, auf die Weise, die Christus, mit dem Charisma, das Christus in ihn hineingelegt hat. Und ja, wir dürfen da gespannt sein. Ich empfinde immer wieder diese große Dynamik gerade, die in diesen verschiedenen Papstpersönlichkeiten liegt.
Wir halten jetzt für heute fest, Christus ist die Mitte und er strahlt nach unseren besonderen Gaben. Sie haben ja auch gesagt, wir müssen, Sie als Priester müssen, aber jeder Christ soll seine Gaben eben in den Dienst dieses Lichtes Jesu stellen. Und es strahlt vielleicht immer wieder doch ein anderer Aspekt auf, aber wenn wir es zur Mitte führen, dann führt es doch wieder zusammen, so wie die Fäden dann wieder in einer Hand zusammenlaufen.
Ja, so ist es. Christus muss die Mitte sein. Ich habe einmal in einer anderen Sendung ein Bild gebraucht, an das ich mich erinnert habe. In einem Freizeitpark, in den wir als Messdiener noch gefahren sind, also eine ganze Weile her jetzt schon, da gab es so zum Spaß Fahrräder, bei denen die Narbe, die Achse nicht in der Mitte war, sondern irgendwie verschoben. Und es war dann unheimlich schwer, die zu fahren. Man konnte nicht eigentlich dorthin fahren, wo man eigentlich wollte. Und
so das ist, wahrscheinlich, ne?
Ist mir als Bild gekommen, dass dort, wo Christus nicht die Mitte ist, dass da alles schief wird, dass es da auf und ab geht und dass wir den Weg verfehlen, das Ziel verfehlen, zu dem wir eigentlich unterwegs sein sollen und wollen.
Auf dem Weg bleiben, und dieser Weg, der bedeutet für uns Christen die Nachfolge. Das haben Sie auch gesagt, Pfarrer Stengel, als wir auf das Evangelium geschaut haben, aus dem Matthäus-Evangelium genommen. Matthäus ist ja auch der Evangelist, dem so eben dieser Brückenschlag zu den alten Schriften, den alten Propheten besonders wichtig ist, weil er sich auch besonders auch an Juden richtet mit seinen Texten und da eben auch dieser Brückenschlag zu dem Jesaja-Text, den wir als ersten Lesungstext gehört haben. Die Gegend, in der Jesus sich da ansiedelt, Kapharnaum, die Stadt Kapharnaum ist ja ausgegraben worden vor noch gar nicht so langer Zeit und wiedergefunden worden, auch das Haus, von aller Wahrscheinlichkeit nach das Haus des Petrus, in dem Jesus wohnte, wo er so viele Menschen empfing. Das lag damals, wenn ich es recht weiß, an einer großen Handelsstraße auch. Also Jesus hat sich nicht von ungefähr heraus aus dem verschlafenen Nest Nazareth dann eben nach Kapharnaum begeben, sondern weil er wusste, da laufen, von dort aus kann sich die Botschaft auch realistisch wirklich verbreiten.
Ja, die Verbreitung der Botschaft, dazu gehört eben auch, dass ich die Menschen erreiche. Und dazu gibt es verschiedene Mittel. Und eine solch segensreiche Einrichtung wie Radio Horeb gab es damals natürlich noch nicht. Und dann mussten andere Gesetze der Klugheit walten. Ich muss das Wort zu den Menschen bringen. Und wenn ich das tue, wo viele Menschen sich bewegen, dann kann ich sie eher erreichen. Und das ist klar, insofern ist es natürlich sehr klug, sich an solchen Verkehrspunkt auch zu begeben. Und so, denke ich, soll es auch bei uns sein. Wir sollen nicht die Botschaft zurückhalten, sondern es heißt ja, euer Licht soll in der Welt leuchten. Wir sollen es nicht unter den Scheffel stellen. Auch wir sind aufgerufen, Zeugnis zu geben und das durchaus auch in der Öffentlichkeit. Das kann bei ganz kleinen Sachen anfangen, wenn ich in der Öffentlichkeit bin und beim Tischgebet, ob ich da mich so ganz zusammen ducke und zurückziehe oder ob ich auch zu dem Kreuz, das das Zeichen meiner Erlösung ist, stehe, indem ich es zeichenhaft auch über mich zeichne. Ja, die Menschen erreichen, dazu gehört natürlich dann auch nicht das Äußere erreichen nur, sondern auch das Innere erreichen, dass eigentlich nur der Heilige Geist wirken kann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder auch an ihn wenden im Gebet und ihn und uns ihm öffnen und auch für die Menschen beten, die wir mit der Botschaft und mit unserem Zeugnis erreichen wollen. Dass sich auch ihr Herz öffnet für die Botschaft, für Jesus Christus selbst, dass die Saat seines Wortes in ihnen aufgehen kann.
Womit wir auch wieder bei Papst Franziskus wären, der beim Weltjugendtag in Rio ja mit sehr starken Worten die jungen Menschen mit den Worten Jesu in die Nachfolge gerufen hat und eben auch gesagt hat, habt keine Angst. Und wenn ich so an Kafarnaum denke, der damaligen Zeit, das war wirklich ein Ort, der ausgesetzt war, wo viel durchlief, beherrscht auch von römischen Besatzungstruppen. Wir erinnern uns an den römischen Kaufmann. Also das ist ein... Da sehen wir, dass Jesus da sich nicht gescheut hat, auch an einen Ort zu gehen, der jetzt nicht so ganz, vielleicht ganz einfach für ihn war. Und wir sind auch gerufen, hinauszugehen, eben in der Nachfolge Jesu Christi. Ganz herzlichen Dank, Pfarrer Stengel, für Ihre Gedanken über die Lesungstexte und das Evangelium des kommenden Sonntags, für Ihre Betrachtung. Das ist immer schön, wenn wir so vorbereitet auch dann in die Heilige Messe gehen können und dann vielleicht das alles nochmal mit ganz anderen Ohren hören können. Herzlichen Dank, dass Sie uns da so viele Impulse mit auf den Weg gegeben haben. Dankeschön. Gerne. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Nachmittag und Abend. Und ich denke, wir verabschieden uns noch mit einem Gebet ganz am Ende der Sendung. Gabi Fröhlich bin ich und Pfarrer Stengel wird für uns das Gebet noch sprechen. Dankeschön.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Herr und Gott, ich danke dir für dein Wort. Es ist mir mehr als eine Lehre, mehr als ein Gesetz, mehr als ein Rezept. Es geht mein Leben an. Es richtet mein Tun, stellt mich in Frage, fordert Änderung und Bekehrung von mir. Herr, lass mich tun, was du sagst. Amen. Darf ich Ihnen noch den Segen geben zum Abschluss? Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es begleite euch mit seinem Segen der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.